Also es geht um Philipper 4, Vers 4, die Lizenz zum Freuen. Ja, der Satz genau lautet ja, freut euch in dem Herrn alle Wege und abermals sage ich, freuet euch. So übersetzt das Luther. Ich finde diesen Satz ein wenig merkwürdig. Der sagt so, freut euch! Und abermals sage ich, freut euch! Ja, das ist ein bisschen absurd, ne? Freut euch, jetzt, sofort, auf der Stelle. Als ob man sich so auf Kommando freuen könnte. Egal, was so in der Welt passiert, egal, in was für einer Situation man selber steckt und egal, wie es einem gerade geht, freut euch. Freut euch. Es ist doch irgendwie auch eine Zumutung. Also ich habe gestern Abend mal wieder Nachrichten gesehen, so Bilder aus Aleppo. Und ganz ehrlich, von meiner heimlichen Festtagsstimmung war dann nicht mehr so sehr viel übrig. Jeden Tag auf dem Weg zur Arbeit treffe ich auf den Bahnhöfen Bettler. Und die machen mir bewusst, wie viele Menschen in Süd- und Südosteuropa keine Perspektive haben. Kein Job, nichts. Und wenn ich das mir so vor Augen führe, dann kann ich wohl auch kaum unbeschwert jubeln. Ja, im vergangenen Jahr hat meine Familie, wie auch einige andere hier in der Gemeinde, einige geliebte Familienmitglieder verloren. Und ich denke, wer noch da war, letztes Jahr, vor 2 Jahren, dann mischt sich in die Adventsfreude doch auch Wehmut. Und ausgerechnet während der Predigtvorbereitung, da ist bei mir meine Neurodermitis in den Fingern wieder ausgebrochen. Also auch die Vorbereitung war jetzt nicht die reine Freude. Und so wie ich, hat wohl jeder von euch auch so eine persönliche Liste von Nöten, Enttäuschungen, von Sorgen und Herausforderungen, die uns daran hindern, uns zu freuen. Und dann steht da dieser Satz. Aber wenn man mal so den Brief an die Philipper etwas weiterliest, nicht nur diesen einen Vers, dann merkt man, der Apostel Paulus, der hatte ja auch so eine Liste. Genau wie wir. Vielleicht noch ein bisschen drastischer. Ich meine, als er diesen Brief schrieb und diesen Satz, da saß er im Gefängnis. Und es war keinesfalls sicher, dass er aus diesem Gefängnis lebend herauskommen würde. Er ist ja in seinem Leben einige Male auch fast zu Tode geprügelt worden. Und während er da nun eingesperrt im Gefängnis saß, wurde zwar das Evangelium von ganz engagierten Leuten immer weitergetragen, aber die haben es manchmal auch ganz schön verdreht. Einige, um sich selbst besser darzustellen, andere, weil sie es einfach nicht wussten. Ich meine, das Neue Testament gab es ja noch nicht und das Glaubensbekenntnis auch nicht. Was es dagegen schon gab und was sich auch überhaupt nicht geändert hat, es gab auch damals schon Zank und Streit unter Gemeindegliedern und den einen oder anderen finanziellen Engpass. Und da, wie die meisten wahrscheinlich von euch häufiger in der Bibel liest, der weiß, dass diese Liste von Paulus Nöten und Ärgernissen ja noch nicht vollständig ist. Da stand ja noch eine ganze Menge mehr drauf. Aber er hat gesagt, freut euch. Und er hat das auch noch ergänzt mit alle Wege. Mit anderen Worten, Paulus fordert uns auf, uns zu freuen, und zwar immer. Unabhängig von äußeren Umständen, unabhängig von inneren Befindlichkeiten. Aber das ist jetzt, auch wenn es sich so anhört, kein Befehl. Es ist im Grunde eine Ermutigung. Ich meine, Paulus, der war damals in großer Bedrängnis, hatte überwältigende Probleme und trotzdem erlebte er übersprudelnde Freude und einen Frieden, der das menschliche Verständnis übersteigt. Und er lädt uns ein, an dieser Freude und diesem Frieden teilzuhaben. Und jetzt möchte ich das erste Lied des von Bach. Ging das? Mit Text des.
Was freut uns, wer kann sein? schön.
Tja, bisschen Hochkultur mal zur Abwechslung. Jetzt darfst du wieder diesen Vers von vorhin? Ja. Ja, und diese Freude, über die Paulus schreibt, die bedeutet ja nun nicht, dass wir ständig Bach-Choräle singen, alles durch eine rosarote Brille sehen oder jetzt nur noch mit einem seligen Lächeln durch den Alltag schweben. Das hat ja Paulus auch nicht, auch nicht mal Jesus. Vielleicht Buddha, aber nicht Jesus. Es geht um eine Freude, die sozusagen eine Grundstimmung ist, eine innere Haltung, die immer da ist. Und egal, wie die äußeren Umstände sind, und sie bricht auch immer wieder durch, weil sie stärker und vor allem nachhaltiger ist als jedes Problem. Die gute Nachricht ist, diese Freude ist unabhängig von Alter und Geschlecht, von Herkunft oder Bildungsgrad, ob wir nun gesund sind oder krank, egal wie hoch das Einkommen gerade ist oder auch nicht ist. Und diese Freude ist auch unabhängig davon, wie unser Familienstand ist, wie sich unsere Kinder entwickeln oder wie gut die Beziehungen zu unseren Freunden sind. Es ist eine Freude, die ist so mächtig, dass sie uns in die Lage versetzt, alle möglichen und auch manche unmöglichen Herausforderungen zu meistern. Und da, wo wir sie nicht meistern, da hilft sie uns doch zumindest, diese zeitlichen und begrenzten Ärgernisse und Leiden auszuhalten. Diese Freude, die geht so tief, dass sie uns befähigt, Glück zu empfinden, auch wenn wir gerade, was Glücksmomente angeht, zu kurz kommen. Und diese Freude ist auch so kraftvoll, dass sie Frust und Resignation überwindet. Und das Beste ist, wir brauchen keine Angst zu haben, dass irgendwer oder irgendetwas diese Freude zerstören oder uns nehmen könnte. Das steht nicht in Philipper, das steht in Römer. Und der Grund ist, dass es für diese Freude eine Grundlage, ein Fundament gibt, das allmächtig ist und das ewig ist, nämlich unser dreieiniger Gott. Mal die nächste Folie, Nummer 5. Und er ist erstmal Gott der Vater. Und Gott der Vater hat schon als Schöpfer die Freude mitten in uns Menschen angelegt. Jetzt mal das Video mit den Babys. Okay, danke schön. Ja, das müssen wir gar nicht lernen. Das können wir schon als kleine Babys, weil Gott einfach diese Freude in uns hineingelegt hat. Ja, und das ist jetzt auch wenn wir über Jesus als Grund unserer Freude reden, wird bereits im Alten Testament über Gott gesagt, die Freude am Herrn ist eure Stärke oder auch eure Zuflucht. Das sagt Nehemia, als das Volk Israel gerade fürchtlich betrübt ist. David sagt, die auf ihn sehen, nämlich Gott, werden strahlen vor Freude. Und der Prophet Jesaja sagte, du wächst lauten Jubel, du machst groß die Freude. Jetzt die nächste Folie. Das erste war Gott der Vater und jetzt eben Jesus, der uns mit dem Vater versöhnt hat und, wie es in einem alten Kirchenlied heißt, er ist der Grund ewiger Freuden. Jesus sagt immer wieder, dass er möchte, dass wir uns freuen. Allerdings muss das nicht immer gleich so hochgeistlich und toll sein. Ich meine, sein allererstes Wunder, das er gewirkt hat, war, er hat auf einer wunderbaren Fete, wo alle schon ein bisschen angeschickert waren, Wasser in Wein verwandelt. und zwar nicht drei Tropfen, sondern so ein paar riesengroße Gefäße. So hat Jesus sich der Welt vorgestellt. Allerdings, abgesehen von diesen, sagen wir mal, ziemlich begrenzten Anlässen zur Freude, sagt Jesus aber auch andere Dinge, die viel weiter reichen. In Lukas 10, 20 sagt er, freut euch, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Und in Johannes 15, 11 sagt er, das habe ich euch gesagt, auf dass meine Freude in euch sei und eure Freude vollkommen werde. Vollkommen, wow. Ja, und auch der Heilige Geist ist an der Freude beteiligt. Wer beim Heiligen Geisttag dabei war, der kennt diesen Vers. Nächste Folie bitte. Die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede und so weiter. Also alle drei Bestandteile unseres dreieinigen Gottes sind beteiligt an der Freude. Aber in diesem Vers aus Philipper 4 heißt es, wir sollten uns in Jesus freuen. Das ist ja eine merkwürdige Formulierung. So drücken wir uns ja normalerweise nicht aus. Erinnert so ein bisschen an Vers 17 aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 5. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Und in modernen Übersetzungen wird dieser Passus aus dem Korintherbrief mit ist jemand in Christus damit umschrieben, dass Menschen eben nicht mehr für sich leben, sondern für Jesus. Im Brief an die Korinther steht, dass die Folge davon ist, dass Gott diesen Menschen ihre Verfehlungen nicht mehr anrechnet. Sie sind mit Gott versöhnt, so wie Jesus mit ihm versöhnt ist. Ja, Gott freut sich sogar an uns, so wie er sich an Jesus freut. Mit einer Freude, die, so wie Gott selbst, vollkommen und ewig ist. Wenn das kein Grund zur Freude ist. Das heißt auch, als Christen können wir heiter und gelassen durchs Leben gehen. Wir müssen uns ja nicht erst etwas erarbeiten oder sogar erkämpfen, bevor wir uns vielleicht mal dran freuen dürfen. Nein, es ist Gott, der uns immer wieder die kleinen Gelegenheiten und die ganz großen Gelegenheiten schenkt, uns zu freuen. Egal, ob das vielleicht ein Sonnenstrahl an einem trüben Tag ist, das Eichhörnchen, das ab und an mal so über meinen Balkon hüpft, oder die Gewissheit, dass ich die Ewigkeit beim Vater verbringen darf. Wir dürfen uns auch freuen, weil der Sinn und das Ziel des Lebens derer, die in Jesus sind, nicht von Einkommen oder Lebensleistung abhängen. Nein, Sinn und Ziel des Lebens sind uns bereits geschenkt von Gott. Einfach, weil er uns geschaffen hat. Und wir dürfen zuversichtlich sein, weil uns die Erlösung von Verfehlungen und Verstrickungen durch Jesus ja längst zugesprochen wurde. Und am Ende dürfen wir darauf vertrauen, dass die Endlichkeit und Unvollkommenheit unseres Lebens einmal aufgehoben sein, wenn wir Gott sind. Ich habe mir so ein bisschen inspirieren lassen von Predigten auf predigtpreis.de und ein Pastor namens Albrecht Weber hat Folgendes geschrieben. Paulus freut sich, weil er weiß, ich bin Bürger einer anderen, einer ewigen, einer vollkommenen Welt. Nach meinem Gastspiel auf diesem schönen Stern, wie es Thielekammer ausgedrückt hat, steht für mich ein Platz in Gottes ewigem Reich der ungetrübten Gottesnähe und Freude bereit. Und dieses Reich wird für uns Christen mit Jesu fest zugesagtem Kommen in Herrlichkeit endgültig geöffnet. Aber schon jetzt strahlt die dann vollkommene Nähe Gottes in Christus und das, was bislang kein Auge gesehen und kein Auge gehört hat, in unser Leben. Sofern wir uns Christus und seinem Geist öffnen und damit Gott lieben lernen. Das heißt, wir haben jetzt nicht nur diese Hoffnung, dass nach dem Tod immer irgendwann alles gut wird. Nein, das strahlt jetzt schon rein. Und das dürfen wir jetzt immer mal wieder so in flüchtigen Momenten ein bisschen erhaschen, was da passiert. Wir haben immer schon mal so ein bisschen diesen Lichtstrahl aus dem Thronsaal. Den Glanz der Majestät. Und diese Freude, die hat Folgen. Sie strahlt nach außen und sie verändert die Art und Weise, wie wir mit anderen Menschen umgehen. Der Volksmund sagt bekanntlich, geteilte Freude ist doppelte Freude. Das wusste schon Jesus. Und noch kurz bevor er zurück zum Vater gegangen ist, in seinem hohepriesterlichen Gebet, hat er seinen Vater darum gebeten, dass auch seine Nachfolgerinnen und Nachfolger die Freude Jesus in sich haben sollten, und zwar vollkommen. Das steht bei Johannes 17, Vers 13. Oder 14. Also schon Jesus bittet seinen Vater um die vollkommene Freude für die Nachfolger. Und Paulus, der schreibt diesen ganzen Brief an die Philipper, weil es ihm so unglaublich wichtig ist, dass die Freude, die er hat, auch von den Philippern geteilt wird. Der Theologe Dieter Koch schreibt, Freude steckt an, erst recht, wenn sie in erfahrener Liebe gründet. Wem ein anderer zur Freude wurde, der will auch ihm Freude schenken. Das gilt für die vertraute Liebe eines Paares, für die aufmerksame Liebe in einer Familie, für die großherzige Nächstenliebe und auch und vor allem für die Liebe Gottes. Und dann, so ist es wohl kein Zufall, wenn Paulus die Gläubigen gleich im nächsten Vers auffordert, eure Güte oder Sanftmut lasst kund sein allen Menschen. Aus Freude darüber, dass Jesus barmherzig mit uns ist, können wir barmherzig sein mit Gescheiterten oder schuldig gewordenen. Mal die nächste. Aus Freude darüber, wie sanft Jesus mit uns umgeht, wenn wir uns fühlen wie glimmende Dochte oder angebrochene Rohre, können auch wir geduldig mit denen sein, deren Glaube gerade schwächelt, und rücksichtsvoll mit denen umgehen, die erschöpft, ausgebrannt oder angeschlagen sind. Die Freude darüber, dass Jesus das Fundament unseres Lebens geworden ist, die sollen wir mit allen Menschen teilen. Das schreibt Paulus an die Philipper, und das trägt Jesus kurz vor seiner Himmelfahrt seinen Jüngern auf, in Matthäus 28. Achso, haben wir nicht. Ja, und mit allen Menschen sind tatsächlich alle Menschen gemeint. Also nicht nur unsere Familienangehörigen, Verwandten, Freunde, auch nicht nur gleichgesinnte Mitglieder dieser Gemeinde oder überhaupt die ganzen Christen. Nein, mit allen Menschen gemeint ist jede Person, unabhängig davon, wie nah oder fern sie von Gott zu sein scheint, unabhängig davon, wie häufig die Leute, die sich Christen nennen, mal in der Kirche auftauchen, unabhängig davon, wie ihr Lebensstil aussieht, welche Überzeugungen sie haben. Alle Menschen, auch unabhängig davon, ob wir sie mögen oder nicht. Denn alle Menschen warten auf ein Zeichen anteilnehmender Freundlichkeit von Gott oder doch wenigstens von seinem Bodenpersonal, also uns. Ich glaube, diejenigen, die diese Einladung für den Weihnachtsgottesdienst verteilt haben, die haben das so richtig gespürt. Und wenn man so ein Zeichen anteilnehmender Freundlichkeit von Gott erhalten hat, dann ist die Freude darüber nicht nur zu Weihnachten groß und anhaltend. Aber warum nur ist es dann so, dass diese vorweihnachtliche Freude, um noch einmal Albrecht Weber zu zitieren, wie einst Maria und Josef von Haus zu Haus geht und viele verschlossene Türen findet? Ich meine, selbst wir bewussten Christen in Deutschland, wir scheuen uns doch manchmal, uns der Freude ganz zu öffnen. Ja, wir tun manchmal so, als wäre Freude etwas Gefährliches, Ungeziemendes, und als müssten wir vielleicht noch dafür bestraft werden. Wieso eigentlich? Also Paulus begründet ja seinen Aufruf zur Freude nicht nur damit, dass Jesus gekommen und wir daher in ihm sein, sondern auch damit, dass der Herr nahe sei. Und diese Erwartung, dass die Wiederkunft Jesu unmittelbar bevorstünde, die ist uns wohl in den letzten beiden Jahrtausenden ein bisschen abhanden gekommen. Vielleicht helfen uns da die Ausführungen von Rainer Proll, das ist ein emeritierter Professor für praktische Theologie aus Kiel. Ja, Guido, er hat auch noch die Worte eschatologisch und ontologisch erwähnt, die lasse ich jetzt weg. Aber dieser Professor Der hat formuliert, für Paulus ist die Wiederkunft Christi das definitive und gute Ende aller Dinge. Halleluja. Jedenfalls ist die Rede von der Wiederkunft Christi nicht ein Einzelereignis. Insofern hast du recht. Also es ist nicht nur das gute Ende. Es ist kein Einzelereignis, das irgendwann und irgendwie mal stattfinden wird, sondern es ist ein Weltprozess als Ganzer, der aus der Macht des Schöpfers existiert und abläuft. Und dafür birgt uns die Offenbarung Gottes in Christus, seine Menschwerdung in Christus, ein gutes und seliges Ende haben wird. Also der Heilsplan Gottes, das ist ja nicht irgendwas, was wer weiß, wann mal passieren wird, da stecken wir mittendrin. Und dieser Professor führt weiterhin aus, was dann am Ende mal sein wird. Auch das Sehnen der außermenschlichen Kreatur nach Befreiung vom Leiden kommt zur Erfüllung in der vollkommenen Gottesherrschaft. Die Wahrheit über alles, wie es wirklich war und ist, kommt an den Tag. Die vollendete Gemeinschaft des Schöpfers mit seiner Schöpfung. Und insbesondere mit uns Menschen als bewusstseinsbegabten Teil der Schöpfung, das ist das Ziel des gesamten Schöpfungsprozesses, den Gott von Anfang an verfolgt. Und dieses Ziel, das für den Menschen, jedenfalls für den durch Christus zum Glauben gebrachten Menschen, die ewige Seligkeit ist, das verwirklicht Gott auf geheime, aber unaufhaltsame Weise. Wie diese Seligkeit dann genau aussehen wird, bleibt uns vorerst verborgen. Es wird in der Bibel gesagt, was dann alles uns nicht mehr beschweren wird. Und dieser Professor sagt, positiv lässt sich sagen, dass der Schöpfer wohl nicht hinter denjenigen Möglichkeiten von Seligkeit zurückbleiben wird, die er uns jetzt schon gelegentlich an Höhepunkten des Lebens gewährt. Ja, also das definitive und gute Ende aller Dinge, die ewige Seligkeit, sind das Ziel des Heilsplans, den Gott mit und teilweise durch uns verwirklicht. Jesus Christus, das ist der Immanuel, der Gott, der Mensch geworden und uns unfassbar nahe gekommen ist, ist der Beleg dafür, und der Heilige Geist in uns, das ist der erste Anteil daran. Und weil wir jetzt darüber gesprochen haben, wollen wir uns noch ein bisschen was von der Offenbarung anhören, und zwar Händels Halleluja.